wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo. Sascha hier vom Trailrunning-Podcast. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du noch da bist und du diese Episode hörst. Dann warst du geduldig genug, um knapp 4 Monate zu warten auf die nächste Episode. Das freut mich sehr und möchte mich auch gleich mal für entschuldigen für die fehlende Kontinuität. Aber jetzt bin ich erstmal wieder da. auch wieder beim Laufen. Da habe ich jetzt in letzter Zeit in meiner Sendepause quasi genug Feedback bekommen oder sehr viel Feedback bekommen, dass das die besten Folgen überhaupt sind, wenn ich mit Wortfindungsstörungen durch den Wald laufe und mir der Sauerstoff fehlt, um nachzudenken. Deswegen werde ich das wieder versuchen, ein bisschen öfter zu machen, zumal ich mich ja jetzt für Ende des Jahres auch auf den Kobold vorbereiten muss, also auf den kleinen Kobold. Dementsprechend werde ich jetzt wieder ein paar mehr Kilometer laufend zurücklegen müssen und nicht immer nur faul auf dem Fahrrad sitzen. Das ist jetzt quasi der Beginn. Ganz untätig war ich natürlich nicht in letzter Zeit. Ich bin ja im Sommer irgendwann oder Anfang des Jahres, das ist jetzt glaube ich schon eine ganze Weile her, mit bei Coffee & Chainrings eingestiegen. Und war da dann auch das eine oder andere Mal einen Podcast zu hören. Und ja, das hat einfach auch ein bisschen Zeit gekostet. Klingt immer so negativ, aber hat einfach Zeit in Anspruch genommen, sagen wir es mal so. Und dann hat die Zeit für andere Sachen gefehlt. Dann hatte ich viel Spaß am Fahrradfahren. Bin ja zwei Mountainbike-Marathons gefahren. Also zumindest habe ich versucht. Den ersten in Rhens war mein erster, den ich trotz Sturz gefinisht habe. Und der zweite Versuch war bei Rad am Ring. Da bin ich dann auch in der ersten Runde von 3 25 Kilometer Runden gestürzt. Hatte dann auch einen Defekt, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Und habe dann abgekürzt. Bin dann einfach so ins Ziel gerollt. Mit Defekt eben dann nicht mehr auf der Mountainbike-Strecke, sondern auf der Rennradstrecke runtergerollt. Da geht das, da braucht man nicht ganz so viel Gänge. Das war mein mehr oder weniger erfolgreicher Ausflug in die Mountainbike-Rennsportwelt. Und das hat mir dann auch gleich wieder gezeigt, dass es eigentlich doof ist anzunehmen, dass ich Mountainbike-Wettkämpfe fahren möchte, wenn ich schon keine Wettkämpfe laufen möchte. Denn der Umstand ist ja derselbe, beides ist stressig. Beides findet mit vielen Leuten statt, die alle nur die Schnellsten sein wollen im Grunde. Und da ich nicht der Schnellste bin und immer im Weg stehe, sowohl auf dem Fahrrad als auch laufend, ist das halt einfach nichts für mich. Und ja, so habe ich die Rennsportkarriere dann auch schon quasi wieder an den Nagel gehangen. Zumindest auf dem Mountainbike. Ich werde mit Sicherheit noch die ein oder andere CTF fahren. Also so eine Tourenfahrt ohne Zeitnahme, ohne Stress. Ebenso wie ich RTFs fahren werde auf dem Rennrad. Oder meinetwegen auch Radmarathons. Aber alles halt ohne Wettkampfgedanke. Und im Rahmen einer RTF dann in dem Fall. Ja, aber jetzt ist ich glaube der 18. September und Ende November geht's los. Ist gar nicht mehr so viel Zeit, bis der kleine Kobold auf mich wartet. 99 Kilometer. Dieses Jahr wieder die kleine Strecke, in Anführungsstrichen. Wobei es gibt ja noch eine kleinere, ne? Die Auge im Auge. Das sind ja nur an Sprintstrichen 75 Kilometer. Also laufe ich die mittlere Strecke. Ja, und da befinde ich mich jetzt gerade im Training. Heute mal, weil Fußballtraining ausfällt für die Große im Wald an dem Mittwoch. Sonst bin ich in letzter Zeit dann immer meine zweimal die Woche auf der Bahn gelaufen und habe da die 90 Minuten genutzt, um einfach Runden zu drehen und wieder ein bisschen ins Laufen reinzukommen. War ganz praktisch. So hatte ich zwei feste Tage, die ich tatsächlich trainieren musste und mich abgewöhnen konnte vom Fahrradfahren, weil ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, Fahrradfahren ist furchtbar einfach. Also es hat einfache Aspekte. Jeder, der professionell Fahrrad fährt oder viel Fahrrad fährt, wird jetzt sagen, ist natürlich nicht einfach. Aber es hat halt schon den Vorteil, dass man sich bergab zum Beispiel erholen kann. Zumindest wenn die Strecke nicht so technisch ist. Man einfach mal rollen lassen kann. Sich außer aufs Lenken auf nichts konzentrieren. Und auch auf geraden Strecken, wenn man mal keine Lust hat, hat man einfach auch zu trampeln. Und rollt trotzdem weiter. Und das geht halt beim Laufen nicht. Und ja, das hat mich in letzter Zeit einfach öfter aufs Fahrrad geführt. Weil ich zwar Sport machen wollte, aber dann doch zu faul war und zu bequem war zu laufen. Was keine gute Voraussetzung ist, wenn man Ende des Jahres 100 Kilometer laufen möchte. Naja, jetzt gewöhne ich mich langsam wieder ans Laufen. Versuche jetzt meinen Rhythmus auf dreimal die Woche laufen auszuweiten. Und ich weiß, dass es eng wird hinten dran Richtung Kobold. Auf jeden Fall. Weil meine Laufpartnerin trainiert nämlich fleißig. Und ich fürchte, dass ich dieses Jahr die Bremse sein werde. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Ja, ich befinde mich gerade auf meiner Standardhausrunde Richtung Niederburg. Es ist roundabout 18 Uhr und ich habe keine Lampe dabei. Das heißt, ich kann mir nicht ganz so viel Zeit lassen, weil sonst ist es einfach dunkel im Wald. Ja, macht aber nichts. Länger als 60, 70, 80 Minuten ist eh nicht geplant heute. Weil es einfach schon spät war, ich noch andere Sachen zu tun hatte vorher. Und ich, wie gesagt, keine Lampe dabei. Ja. Ich habe mir für heute aber auch ein Thema ausgedacht. Das soll ja nicht nur Gelaber sein, jetzt hier die nächsten x Kilometer, die ich laufe, sondern ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht über ein Thema, was ich immer wieder lese. Und ich würde sagen, das ist eine typische Anfängerfrage, ohne sie geringschätzen zu wollen. Und im gewissen Sinne streiten sich da auch die Profis drüber. Die Frage ist, muss ich Laufschuhe einlaufen? Wenn ja, wie lange und warum? Die einhellige Meinung ist, die man so liest in Foren und auch bei anderen Blogger-Kollegen, ja, natürlich muss man einlaufen, weil sich die Schuhe noch weiten müssen, das Material muss noch weich werden und man soll niemals nicht seinen langen Lauf mit neuen Schuhen laufen. Ein Wettkampf schon dreimal nicht. Und da frage ich mich, warum ist das so? Und wie mache ich das eigentlich? Denn ich bin kein Wissenschaftler, sondern ich habe maximal einige tausend Kilometer Erfahrung in Laufschuhen und auch in neuen Laufschuhen. Durch die ganze Laufschuhbloggerei oder Testerei. Ja, habe ich einfach viele verschiedene Schuhe am Fuß gehabt und bin die dann auch immer gleich gelaufen. Also ich habe weder Zeit noch Lust, jeden Tag ein anderes Paar Testschuhe anzuziehen und die in der Firma zu tragen und sie weich zu kneten und sonst welche Quatsch. Ja, sondern ich ziehe die an und gelaufen. Und ja, ich will mal versuchen, ein klein wenig systematisch. Oh, was ist das? Dreck auf dem Boden. Ein klein wenig systematisch vorzugehen in meinem Ganzen. Ich habe zwar keine Notizen dabei, aber ich versuche es trotzdem mal. Und zwar die Frage, muss man Laufschuhe einlaufen? Und wenn ja, warum? Was soll das bringen? Warum sollte man Laufschuhe einlaufen? Und woher kommt das Ganze? Ich denke, also wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke, als ich noch beim Militär war und meinen ersten Geländetag in schweren Lederstiefeln machen musste oder meinen ersten 30er Marsch in Lederstiefeln, das hat man nicht in neuen Schuhen getan, neue Stiefel, sondern ganz klar die Empfehlung der Ausbilder und die ich dann auch später weitergegeben habe, war, tragt die Schuhe privat, die Stiefel, lauft sie ein, ja, sonst kommt ihr Probleme beim ersten Geländetag oder bei der ersten längeren Belastung und pingelt nicht in eure Schuhe. Das hat nämlich damals schon bei Manta Manta nicht funktioniert. Die Älteren werden sich erinnern, als Manni an der Tankstelle steht, Klausi an der Tankstelle steht und in seine Mantaletten pisst. Naja, also macht es Sinn? Ja, bei Lederschuhen würde ich sagen ja, bei Stiefeln ja, bei Schuhen, die einen hohen Schaft haben, einfach weil vielleicht ja das Material wird sich nicht großartig verändern, wenn du jetzt hier so ein Laufschuh anhast. Das ist alles Kunststoff. Ja, es leiert mit der Zeit aus, aber so ein richtiges Einlaufen braucht es in meinen Augen nicht, weil sich die Materialeigenschaften nicht mehr großartig ändern, aus meiner Erfahrung. Was sich ändert, ist die Schnürung, dass ich ein bisschen experimentieren muss, weil jede Schnürung ein bisschen anders ist. Weil wenn man Schuhe aus dem Karton nimmt, die Schnürsenkel vielleicht noch nicht ja, ganz, ganz fest durchgezogen sind durch die Laschen und man da noch ein bisschen Spielraum hat, dass sich dann auf den ersten Kilometern ja, lockert und richtet und gerade zieht und dann den Fuß anpasst und so weiter. Und das, ja, durchaus. Das macht Sinn. Würde ich auch immer sagen, das sollte man tun. Das ist aber in meinen Augen, ja, nichts, was man unter Einlaufen verbuchen muss. So Sachen wie, ich laufe meine Schuhe erst 100 Kilometer, bevor ich sie auf einen Wettkampf anziehe oder so. In meinen Augen, wenn ich ein neues Paar Schuhe steige, dann, und mir das schnüre, dann spüre ich schon auf den ersten Metern, ob der Schuh grundsätzlich passt, ob er irgendwo drückt, also das Material irgendwo drückt, ob irgendwelche Kanten sind, irgendwelche Nähte oder sonst irgendwas. Das merke ich recht schnell. Und ja, die Schnürung muss ich zwischendurch nachziehen. Aber so dieses grundlegende Schuh passt ja, nein, merke ich recht schnell. Und wenn ein Schuh mal drückt irgendwo, weil eine Versteifung im Schuh ist, irgendeine Fersenkappe, die eingearbeitet ist und die eine Kante bildet oder so, die wird halt auch immer weiter drücken. In meinen Augen, wenn die einmal reibt, einmal drückt, wenn ich beim ersten Lauf eine Blase habe, weil es irgendwo gerieben hat an irgendeiner Naht, dann ist das auch beim zweiten Lauf so, dann ist das beim dritten Lauf so, dann ist das auch beim vierten Lauf so. Vorausgesetzt, und das ist die kleine Einschränkung, wenn es nicht an der Kombination Socken und Schuhe lag oder ich den Schuh einfach nur schlecht gebunden hatte oder Dreck im Schuh hatte, dass er Reibung erzeugt, dann ja, dann kannst du natürlich immer zu, dann kannst auch nach 100 Kilometern, die ich das Ding eingelaufen habe, oder 200 Kilometern, plötzlich, sage ich mal, zu einer Blase kommen, zu einer Hautirritation. Das vermeide ich aber nicht, wenn ich die Schuhe einlaufe. Deswegen aus meinen Augen, ein Schuh passt, wenn ich reinsteige, wenn ich die ersten Meter mitgemacht habe, wenn ich die ersten 2-3 Kilometer vielleicht mitgelaufen bin. Spätestens dann weiß ich das. Da brauche ich keine 10 Kilometer, da brauche ich keine 20 Kilometer oder schon gar keine 100 Kilometer, um einen Schuh einzulaufen. Manche Schuhe haben ja schon die ersten Defekte, wenn du 200 Kilometer gelaufen bist, löst sich die Sohle oder das Obermaterial geht kaputt. Von daher, ja. Also dieses Schuh muss eingelaufen werden, weil du musst die Schmerzen kennenlernen, du musst dich dran gewöhnen, der Fuß muss sich an den Schuh anpassen. Und das halte ich persönlich für Quatsch. Weil ein Schuh, der einmal wehtut, und weil er eben nicht ordentlich passt, der wird immer wehtun. Und der Schmerz geht nicht weg. Und ich werde immer und immer und immer wieder an den gleichen Stellen Blasen bekommen. Wo ich absolut mitgehe, ist vielleicht im Ultrabereich. Weil, oder sagen wir, na, wir streichen im Ultrabereich, wir sagen in den langen Läufen. Es muss ja noch nicht mal ein Ultrabereich sein. So ein langer Lauf kann ja auch 10, 15 Kilometer sein. Je nachdem, von wo man startet halt. Ne? Dann weiten sich die Füße bei höherer Belastung oder bei längerer Belastung. Und dann kann natürlich ein Schuh unbequem werden. Genauso, wenn ich abends laufe, sind meine Füße dicker, geschwollener vom Tag, als wenn ich es morgens mache. Das kann ich, sollte ich natürlich vielleicht ausprobieren und dann dementsprechend die Schnürung anpassen. Aber das ist in meinen Augen nichts mit Material einlaufen, damit es weich wird und funktioniert und die Sohle muss erst gebrochen werden, damit sie funktioniert. Oder was man da immer so für Begründungen liest. Und im Prinzip sind es immer dieselben Begründungen, was mich manchmal sogar im selben Wortlaut, was den Verdacht nahelegt, dass der eine oder andere davon irgendjemanden abschreibt und meint, das müsste man schreiben, weil es Tipps für Anfänger sind. Aber selbst, ja, weiß ich nicht, ob man das selber so empfindet. Ich jedenfalls nicht. Was ich absolut nicht machen würde, und da muss ich ein bisschen der Theorie dann auch schon wieder zustimmen. Ich würde keinen langen Lauf und keinen Wettkampf laufen in dem neuen Schuh, aber einfach aus dem Grund, dass wenn ich im Wettkampf laufe und ich laufe Marathon und bei Kilometer 24 merke ich, der Schuh ist scheiße. Dann versaue ich mir einfach meinen Wettkampf damit, weil ich mir Schmerzen laufe, weil ich mir eine Blase laufe. Dann habe ich Startgeld rausgeworfen, muss gucken, wie ich wieder ans Ziel komme und bin enttäuscht, weil ich mich die ganze Saison auf diesen einen Wettkampf vorbereitet habe. Und das nur, weil ich den Schuh vorher nicht getragen und ausprobiert habe. Das ist ärgerlich. Deswegen keine neuen Schuhe in Wettkämpfen. Neu sind die Schuhe aber dann schon nicht mehr, wenn ich sie ein oder zweimal getragen habe und weiß, dass sie passen. Also wenn der Schuh passt, ich die ersten 10 Kilometer, 5 Kilometer in dem Schuh hinter mir habe, dann ist der für mich nicht mehr neu. Dann hatte ich keine Probleme damit. Und dann ist das Ding grundsätzlich auch mal wettkampftauglich, in meinen Augen. Beim langen Lauf ist es ähnlich. Warum trage ich kein neues Material? Grundsätzlich, unabhängig, ob es ein Schuh ist oder sonst irgendwas, auf langen Läufen, wo es drauf ankommt, wo ich weit von zu Hause weg bin und Probleme hätte, dann bei einem Abbruch wieder nach Hause zu kommen, ist ganz einfach, weil ich nicht weiß, ob das Material funktioniert. Tut mir der Schuh weh und ich stehe Fußmarsch, keine Ahnung, 1,5 Stunden von zu Hause weg. Da muss ich mit einem Schuh, der Schmerzen verursacht, 1,5 Stunden, Entschuldigung, nach Hause wandern. Mache ich aber auch mit einem Rucksack nicht anders. Den ziehe ich auch nicht an, wenn es drauf ankommt und ich mich drauf verlassen muss auf das Material und er frisch aus der Kiste kommt. Also das mache ich bei Rucksäcken gerne bei Orange Mud, ne? Weil das System der Rucksäcke immer dasselbe ist. Grundsätzlich, das ist natürlich dann auch ein bisschen Risiko. Da vertraue ich aber einfach dem Hersteller. Das habe ich bei meinen Innovate-Rucksäcken aber genauso gemacht, weil ich weiß, wie sie sitzen. Der Schnitt ist immer derselbe. Wenn man ungefähr in der Modelllinie bleibt, dann kann da wenig passieren. Und wenn, dann ist das so, dann muss ich damit leben. Aber grundsätzlich 100% empfehlenswert ist es natürlich nicht. Und das ist so, ja, das sind so meine Gedanken zum Thema Schuhe oder Material einlaufen. Und ich muss hier gerade bergauf gehen. Das kann ich mich nicht mit euch unterhalten. Da würde mich natürlich interessieren, wie sieht's bei euch aus? Lauft ihr eure Schuhe ein? Also so ganz bewusst mit, ich muss den erstmal einen schnellen Lauf gelaufen haben, einen langen Lauf, einen Mittellauf und was weiß ich, ein Intervalltraining auf der Bahn. Und vorher nehme ich den nicht in den Wettkampf mit oder macht ihr das so? Oder seht ihr das ähnlich wie ich? Wenn der Schuh angelaufen ist, einmal rein, die erste Runde gedreht, passt, macht keine Schmerzen, dann ist er einsatzbereit. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das bei euch aussieht, ob ihr das auch so macht, wie eure Erfahrungen da sind. Und ja, jetzt bin ich dann gleich bergauf, ganz oben. Mach dann hier auch mal Schluss für Kurze Episode, 20 Minuten. Es wird hierzu noch ein kleines Schriftstückchen zu geben. Denke ich. Ich glaube, ich habe das nochmal irgendwo aufgeschrieben. Und freue ich mich auf jeden Fall auf Rückmeldungen von euch. Wie macht ihr das mit den Schuhen? Einlaufen, ja oder nein? Und warum? Keine Ahnung, als Kommentar, als gerne auch als Audiokommentar. Würde mich mal ziemlich freuen. Dann kann ich euch hier nämlich mal mit reinschneiden. Ist bestimmt auch spannend für die anderen Hörer. Oder den anderen Hörer, der vielleicht jetzt noch übrig geblieben ist. Nach 4 Monaten Pause. dann weiterhin viel Spaß und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast und mein Blog gefällt, dann folgt mir auf Twitter unter @trailrunnerstock oder Facebook/trailrunnerstock und alle weiteren Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf der Homepage trailrunnerstock.de/supporter. Vielen Dank und tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.